So, also jetzt bin ich an dem Punkt, wo der interessanteste Tag des letzten Jahres.
Sportliche Betätigung. Du meinst, das war jetzt plötzlich subjektiv von mir. Der Rest nicht.
Ich komme jetzt nicht vorgreifen.
Ja, und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen. Diese Direct-Action-Zusammenhänge, ich hatte am Anfang ja auch den politischen Kontext ein bisschen in meiner Zeit, diese Direct-Action-Zusammenhänge gießen leider, verdünnisieren sich im Laufe des Jahres 2004 und sind eigentlich in den Jahren 2005 bis 2006 nicht mehr spürbar. Es gibt einzelne Aktionen im Gießener Raum, wo man den Eindruck gewinnen kann, wenn man davon so hört, ich weiß ja immer nicht, was wäre das gewesen sein könnte und sowas, wo man den Eindruck gewinnen könnte, dass da schon noch Leute zusammen am Start sind, die gewisses Know-how über Aktionstechniken, Sabotagetechniken, Kommunikationsgeräte oder sowas verfügen, aber es passiert nicht mehr, ziemlich selten nur noch. Und eine dieser seltenen Aktionen trifft aber offensichtlich den richtigen für eine neue Eskalationsnummer, die ganz spannend ausläuft. Nämlich, ja, dazu muss man vielleicht auch noch ein weiter ausholen. Es gibt ein weiteres interessantes Gebäude in Gießen, was ich bislang noch nicht erwähnt habe. Das liegt an der Nordanlage, das ist der Innenstadtring, Hausnummer 37, Ecke zur Weserstraße, falls jemand da mal was machen will, falls ich das angucken will. Das ist eine Anwaltskanzlei. In dieser Anwaltskanzlei sitzen verschiedenste Anwälte, das sind alle männliche da, was ja nicht ganz unüblich ist. Zwei von denen, die auf diesem Schild stehen, sind zurzeit nicht da in den Büros tätig, sondern haben andere Jobs gekriegt. Und zwar ist es einerseits der Innenminister von Hessen, schon genannter Volker Bouffier. Das ist vielleicht noch nicht so unüblich, aber etwas unüblicher ist schon, dass ein zweiter Anwalt dieser Kanzlei Innenminister von Thüringen ist, der Herr Gasser. Auch der kommt aus dieser Anwaltskanzlei in Gießen und steht auch immer noch dran als Anwalt. Es ist jetzt nicht ganz so überraschend, weil nach 1990 wurden ja viele Bundesländer des Ostens vom Westen übernommen und Thüringen ist fast komplett nur hessische Funktionäre, die da irgendwo von Gewerkschaften bis zur Polizei oder sowas die Führung haben. Ja, und dann gab es vor allen Dingen in Thüringen seltsame Vorgänge. In Thüringen ist die Polizei noch ein bisschen zackiger am Start und ist so über die einige Jahre, so vor allen Dingen so um die Jahrtausendwende herum, mit einigen sehr seltsamen Aktionen bekannt geworden. Unter anderem zweimal irgendwelche Leute erschossen worden, zum Beispiel einer mal in Notwehr, der sich geärgert hat, dass er Geld in den Zigarettenautomaten geschmissen hatte und dass die Zigarette nicht rauskam, das war alles gerichtlich belegt, dass er dann dagegen trommelte. Dann kam die Polizei hat auf ihn geschossen, Eintritt leicht über dem Arsch durch den gesamten Körper, blieb sie am Schlüsselbein stecken, der Mensch war tot. Die Polizei ist freigesprochen worden, weil sie in Notwehr gehandelt hat. Das ist ja schon bei der Schussbahn total wahrscheinlich. 3, 4, 5 Jahre her, sowas ich kannte. Ist auf der Internetseite iknowwhathappened.de von dem Umfeld des Opfers selber veröffentlicht worden. Ich habe mich darum gekümmert, das ein bisschen zu recherchieren, weil der Vater mich irgendwann mal angerufen hatte, weil er gehört hatte, dass wir da immer so ein bisschen Ärger stiften können. Und da war das allerdings schon alles durch mit den Prozessen. Daraufhin haben wir das auch nochmal ein bisschen untersucht und sind aber da auf einen viel skurrileren Fall gekommen, nämlich irgendwann mal war ein Dieter Zurwehme, ich weiß nicht, ob irgendwie jemand der Name noch was sagt, ist ein paar Jährchen her, so ein Aktenzeichen XY-Held, wo ganz Deutschland verbipperte, ne, also über alle Kanäle läuft das so und der ist total krass und so bla bla bla. Das führt immer dazu, dass der überall gesehen wird. Der ist immer und überall. Also so hier mindestens 5-mal im Raum. Und bei der Polizei schrillen die Telefone und jeder sieht diesen Menschen, wenn das so im Fernsehen zum 17. Mal so die Story aufbereitet wird. Und so sieht ihn auch ein Pensionsbesitzer in Nordhausen, in Thüringen, und findet, dass in seiner Pension Dieter Zurwehme ist. Und die Polizei kommt vorbei, sind Streifenwagen. Ich meine, da können sie ja nicht jedes Mal mit dem SEK anrücken, was sie vielleicht tun würden, wenn er da wirklich wäre oder so. Aber so viele SEKs haben sie ja nicht, dass bei den im Minutentakt anrufen. Also gehen die da hin, klopfen an die Tür und die Bullen denken sich, was ist denn eigentlich, wenn der da wirklich ist? Und in diesem Moment macht dieser Mensch die Tür auf und die Bullen haben wohl noch nicht ganz zu Ende gedacht. Jedenfalls ziehen sie ihre Knarre, knallen ihn ab. also schießen auf den, der schlägt die Tür zu, was ein verständliches Verhalten ist. Und die Bullen stehen draußen vor der Tür. Also was ich jetzt erzähle, ist alles aus diesen Urteilen zu diesen Bullen. Und pissen sich jetzt wahrscheinlich richtig in die Hose. Weil was ist, wenn der das wirklich ist, wir den nicht getroffen haben und der jetzt seine Kalaschnikow holt? Also rennen Sie weg! Holen ein Sondereinsatzkommando und das knallt dann von allen Seiten durch Tür und Fenster da rein, findet den angeschossenen Wanderer, der inzwischen verblutet ist. Irgendein Wanderer aus Wuppertal, glaube ich, oder sowas war der, der am Kyffhäuser gewandert ist. Dann gibt es ein Verfahren gegen die Bullen. Und jetzt wird es ja schon ganz schön schwierig, die drei zu sprechen, weil neben dem, dass das eigentlich sehr deutlich mindestens Totschlag ist, kommt diese unterlassene Hilfeleistung ja auch da sehr eindeutig nach. Nun, die sind freigesprochen worden mit einem Gutachten, was jetzt vielleicht einige kennen werden, weil es in der Polizeikritik relativ bekannt ist. Wenn es also darum geht, Gericht der Justiz, das Ergebnis steht vorher immer fest, wird nur noch in diese Richtung, in eine bestimmte Richtung was gemacht und hier geht es darum, die freizusprechen. Und dann wird gebastelt und gebastelt, das Gutachten sagt aus, die sind freizusprechen, weil bei Polizisten in Erregungssituationen sich der Zeigefinger unbemerkt krümmen kann. Ja, steht da drin. Ich habe gedacht, sofort die Polizei entwaffnen. Die anderen haben auch alle einen Zeigefinger. Gut. Das ist jetzt erstmal, das hier ist erstmal nicht so wichtig. Doch, natürlich ist das wichtig, aber für diesen Fall ist das noch nicht wichtig, sondern der Innenminister dieses Landes, oder ach nee, ein dritter Fall noch, Bambule-Demo in Hamburg, Thüringer Bereitschaftspolizisten verprügeln mal wieder Demonstranten, gucken aber nicht genau genug hin und erwischen die Zivis. Das ist jetzt doof, weil vor Gericht glaubt man immer den Bullen, ne? Und das waren ja welche. Und so kommt es zu einer Anklage gegen diese Leute und es ist nachweisbar, dass es eine ganze Menge massiver Mauscheleien gegeben hat. Das Innenministerium hat den Polizeipräsidenten da von Thüringen angewiesen, auf die Einfluss zu nehmen, falsch auszusagen, sowas jedenfalls alles schön skandalös. In all diesen Fällen gibt es Verfahren und in all diesen Fällen werden die Leute freigesprochen. Und in all diesen Fällen ist der Innenminister des Landes Thüringen, der Anwalt aus der Nordanlage 37 in Gießen, und in allen diesen Fällen sind auch die Bullen verteidigenden Rechtsanwälte aus der Nordanlage 37 in Gießen. Also kein schönes Haus. Dachten sich wohl irgendwelche Leute und besuchten am 3. oder 4. Mai dieses Haus und gaben dem ein bisschen Farbe. Das konnte man auch am nächsten Tag sehen, das war doch ganz gut eingesucht, somit sah gut aus. Also so mit Farbe, so gegengeschmissen oder weiß ich was, so irgendwie ziemlich chaotisch und Parolen so drauf gesprüht. Irgendwelche Leute mit Rechtschreibung ein bisschen schwach waren, so irgendwas drauf gesprüht. So waren ein paar, irgendwas fehlte dann mal. Egal. Also es war deutlich vor allen Dingen der Bezug auf diese thüringischen Ereignisse. Außerdem, das konnte man später aus den Polizeiakten erfahren, müssen irgendwelche Leute die Tür von diesem Gebäude durchbohrt haben. Und durch dieses Loch Stinkeflüssigkeit in das Innere gepackt haben. Eine, wie ich finde, interessante Technologie, um in das Innere von Häusern mit etwas zu gelangen, was sonst nicht so einfach gelingt. Aber das ist jetzt eine rein wissenschaftliche Bemerkung gewesen. So, nun am nächsten Tag erschienen so irgendwie Mitarbeiter des Landeskriminalamts in der Projektwerkstatt und erzählten, sie seien vom Herrn Bouffier angerufen worden aus München. Was stimmte? Der war damals genau da, wo da wurden diese komischen Fragebogen ausgedacht. Und diese meinten auch, sie sind hergeschickt worden, sie wüssten auch nicht warum und bla bla und so. Und es gäbe auch keinen Tatverdacht gegen irgendjemanden, aber er hat gesagt, sie sollen gleich in der Projektwerkstatt vorbei. Warum die das nun gesagt haben, das kann ja auch irgendwelche anderen Hintergründe haben, ob die uns ein Gespräch an die Backe schrauben wollen. Dann die waren relativ schnell wieder weg und ich glaube, dass nichts weiter erstmal passierte. Dann kam der 8. Mai. Und, achso, ja, nee, die fingen an mit irgendeiner Farbe, diese Wand wieder anzustreichen, aber trafen nicht den richtigen Farbton. Und so sah das Haus schon ziemlich lustig aus eigentlich so eine Zeit lang, weil so die Hälfte war so und die anderen im anderen Weißton gestrichen, was also so ein bisschen jetzt in Richtung Bruchbude schon ging. Und am 8. Mai müssen jetzt irgendwelche anderen Leute oder dieselben oder weiß ja niemand, die Kaltschnäuzigkeit besessen zu haben, das Szenario weitgehend nochmal zu wiederholen. Mit kleinen Abwandlungen, also es wurden jetzt alle Fensterscheiben eingeworfen und das Ding wieder eingesudelt. Jetzt sah es, fand ich, als ich mir das zwei Tage später so anguckte, tatsächlich eine Bruchbude aus. So.
Und das war dem Herrn Bouffier wohl ein bisschen zu viel.
Nun zettelte er Dinge an, die sich erst viel, viel später klar herausstellen sollten. Und jetzt muss ich das Ganze, jetzt ist es sehr schwer, das jetzt überhaupt zu erzählen, weil man sich vorstellen muss, dass wir jetzt Dinge erlebt haben, die wir extrem lange nicht interpretieren konnten. Es sind aber auch Vorgänge dabei, die die Bullen offensichtlich eine Zeit lang nicht interpretieren konnten und deshalb seltsame Entscheidungen getroffen haben. Ich versuche das so, dass ich das unterschiedliche Abfolge aus dem unterschiedlichen Blickwinkel mache. Ich versuche mich mal möglich, also ich sage das jetzt auch natürlich wieder subjektiv, hier sind mehrere Leute im Raum, die eine Seite mit, die können ja dann wieder sagen, lüg schon wieder. Am 10., dem ersten Werktag, nachdem dies zweite Mal die Anwaltskanzlei erwischt worden war, setzt sich der Herr Faupel, der Staatsanwalt, hin. Eine Staatsanwaltschaft ist dafür zuständig, rechtskräftige Urteile so umzusetzen, dass diese wieder dafür zuständig sind, halt den Haftantritt zu organisieren. Der Herr Faupel erfährt davon und denkt sofort, okay, der kommt jetzt in den Knast, jetzt vorbei. Machen wir mal ein bisschen schneller. Um 9 Uhr ist das Ding geschrieben. Nein, viel früher. Um 9.18 Uhr kommt ein Bote der Staatsanwaltschaft mit dem Auto in der Projektwerkstatt vorgefahren, um mir die Einladung zum Haftantritt zu überreichen, damit sie nochmal einen Tag einsparen, den Postweg, weil man muss halt eine Woche Frist haben. Ich bekomme also eine Ladung zum Haftantritt für den 18. Mai, für diese 8 Monate ohne Bewährung, die zu dem Zeitpunkt rechtskräftig waren. Ich hatte zwar eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingestellt, das war schon ein bisschen her, aber da passierte nichts, das dauert ja auch meistens. So, also 18.05. Natürlich ist es klar, immer wenn irgendwelche solche Sachen anlagen, lag ein bisschen Spannung in der Luft, wenn so Gerichtsprozesse waren. Wir wussten das von früher, in solchen Phasen konnte man lustig in der Stadt umhergehen, man hatte immer so einen Rattenschwanz von Bullenwannen oder was ich dabei, man konnte sich viel Spaß damit machen. Und das haben wir auch häufiger so. Wir sind da hingegangen aufs Gerichtsgelände, haben da ein bisschen getanzt, dann kamen sie mit ein paar und dann haben wir Hanutas verteilt oder was auch immer wir für Aktionen so gemacht haben, nur irgendwelchen Unsinn so, um die zu ärgern. Naja, also das wusste man. Jetzt war an dem Wochenende 12. bis 14.05. ein Seminar in der Projektwerkstatt und es waren auch noch Leute da, die, glaube ich, meinten, sie müssen das auch mal erleben und wir sowieso auch. Und jetzt hier fahren wir mal dahin und mal ein bisschen Polizeispielchen machen. Und wir wollten eh noch Containern fahren und ich glaube, wir brauchen mal irgendwas anderes, das ist nicht so wichtig. Und wir dachten, was machen wir denn? Wir fahren auf dieses, also das ist jetzt die Sichtweise aus unserer Sicht. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Och, wir fahren aufs Gerichtsgelände und spielen Federball. Einfach so, auf diesem komischen Platz, da wo die Gedichtelesung schon war und alles so, die Pistolenplätze für den Federball. Packten unseren Kram zusammen und fuhren los. Mit dem Hänger, ganz viele Taschen, weil wir wollten ja Container gehen. Jetzt der Sprung auf die andere Seite. Was wir nicht wussten, am 10. Mai baut sich in Saasen rund ums Herum das mobile Einsatzkommando auf. Eine von 3 Spezial-Hightech-Polizeieinheiten des Landes Hessen, die mit diesen ganzen Observationstechnologien, so Kameras, Mikrofone, diesen ganzen Unsinn durch ihr Leben stapfen. Wir wussten das sowieso nicht. Auch später erstmal so, wie sieht sowas eigentlich aus? Wie kann man solche Leute erkennen? Naja, jedenfalls, keine Ahnung. Also wir wussten davon nichts. Die saßen jetzt seit dem 10. immer um uns herum und guckten sich das die ganze Zeit an. Die Polizei hat die Erwartung, dass wir was tun werden. Und freut sich darauf. Und überwacht das alles. Jetzt kommt der 14.05., der Blick aus der anderen Seite. Was im Haus abgeht, haben sie offensichtlich nicht mitgekriegt. Also das geben halt die Akten her. Alles, was ich jetzt erzähle, wissen wir allerdings erst 3 Monate später. Die sehen uns aus dem Haus rauskommen. Taschen, Rucksäcke, ein Hänger mit Sachen drin. Und sie werden an die Einsatzzentrale durchgegeben haben, es geht los. Rückblende wieder, wir strampeln los mit den Federballschlägern. Irgendwie glaube ich, meine ich, am Anfang war auch irgendeine Panne, jemand musste wieder zurückfahren. Dann auf dem Feldweg zwischen Saasen und Lindenstrut, völlig unbedeutende Namen, irgendwelche ganz kleinen Dörfer, die es noch neben Gießen gibt, überholt uns ein Auto und wir diskutieren sogar darüber, dass das ein bisschen komisch ist. Aber eigentlich auch, also besonders warum das auch merkt der Mann wirklich, aber warum auch? Wir wollten Spaß haben. Warum sollte uns das Angst machen, wenn jetzt ein Polizeiauto uns zuguckt, dass wir da hinfahren? Das ist ja gut, dann werden wir. Wir hatten extra mehr Federballschläger mitgenommen. Dann ja, weil wir dachten so, wir laden die dann ein. Das ist ja wichtig, ist auch für kreative Antirepressionen so ein Training, was wir häufig machen, offensive Gesprächsführung, damit die keine Fragen stellen, stellen wir alle.
Das ist aber geil, wenn sie mit der Bereitschaftspolizei gespielt.
So. Jetzt passiert, wir fahren, jetzt passiert eine Panne für die Polizei. Wir kommen an die Wiseckaue, an den Stadtrand von Gießen, die wir rundherum überwacht von dem mobilen Einsatzkommando. Und da rundherum noch viel mehr Kram, das sollte alles noch eher später bekannt werden. Jetzt kommen wir an diesen Eingang von dem Wiseckpark und von wegen, irgendjemand hat ja vorhin gesagt, Bullen sind ja auch nicht doof, also ich weiß nicht, also ich komm da, bin mir nicht so sicher. Da kommt so eine Fahrradsperre, ne? Also damit man nicht so durchbrettern kann als Fahrrad. Naja, man kann da aber ja so durchschieben, aber die Polizeiautos, das geht natürlich erstmal nichts. Wir kriegen das ja nicht mit, aber jetzt aus den Akten weiß man, Polizei verfällt in Panik. Wir haben sie verloren. Alle Polizeieinheiten werden reingeholt, wieder einfahren und fahren die ganze Zeit um diesen Park rum. Überraschenderweise, und damit beginnt jetzt der Blick in die, jetzt darf das Licht auch wieder aus, die Leinwand hat ihren Dienst eingestellt. Nun erleben wir das Glück einer Polizeibesatzung, die am anderen Ende des Parks an dem Gerichtsgelände entlang fährt. Inzwischen, das änderte sich immer. Früher war das so, dass wir hießen Umfeld der Projektwerkstatt. Inzwischen heißt das Gruppe Bergstedt. Das hier sind jetzt alles die Akten, die es ganz lange gedauert hat, bis wir an die rangekommen sind. Und das hier sind irgendwelche von den jetzt an der ganzen Maßnahme beteiligten Polizisten. Es kommen immer so ganz viele verschiedene Geschichten, aber der Satz hier ist jetzt erstmal wichtig. Im Rahmen unserer Streifentätigkeit im Bereich des Justizkomplexes bemerkten wir gegen 2.28 Uhr im Vorbeifahren, dass sich vor dem Eingang zum Landgericht drei Personen aufhielten und dort Federball über ein rot-weißes Absperrband spielen. Das scheint es tatsächlich gegeben zu haben. Es gibt jetzt verschiedenste weitere Vermerke, darunter auch welche, die noch früher lagen, wo die Streife uns halt erstmals dann wieder eingefangen hat. Denn also irgendwann kamen wir ja, wir haben unsere Fahrräder abgestellt, sind dann zu Fuß auf dieses Gerichtsgelände gegangen und irgendwann kommt die erste Streife vorbei und meldet das dann durch und die,
wir haben sie wieder.
Ich springe jetzt wieder auf unsere Seite zurück. Wir spielen da Federball. An diesem hellsten Punkt, wo auch diese Gedichtelesung war, weil wir wollten ja Spaß. Also geht man da wohl am besten gesetzt. Spannen tatsächlich ein rot-weißes Band und spielen Federball. Passiert erstmal nichts. Und wir so, ja, die suchten uns ja auch immer noch um den Park. Und dann kommt dieser erste Streifenwagen vorbei. Wir sehen den auch. Der hält an, fährt ein Stück zurück, guckt zu uns, telefoniert und wir. Es geht los. Und dann fährt er weg. Was jetzt nicht ganz so überraschend ist, weil von der Seite aus kann man nur als Fußgänger da rein. Und wir dachten, man fährt wohl hinten rum und kommt hinterher rum wieder. Nein, kommt nicht hinten rum wieder. Es passiert gar nichts.
Wir waren, die Laune ging nur.
Und wir beschlossen, unseren Standort zu wechseln. Vielleicht bringt das ja was, ne? Standortpolitik. Und gingen jetzt an den Hintereingang des Amtsgerichts. Dieser Hintereingang ist der, wo die Überwachungskamera steht. Und dann spielten wir da eine Runde. Und während wir da so waren, fuhr ein ziviles Auto in so eine Parkbucht in der Nähe und irgendein Mensch stieg aus und ging weg. Wir zu dem Auto hin.
Nicht zu sehen.
Da parken die auch immer Anwohner.
Ist ja ein öffentlicher Raum.
Ist ein öffentlicher Raum. Scheiße, passiert nichts, das ist total langweilig, was geht denn hier, wir könnten das Gerät kaputt machen. Und wir unaufmerksam voll die Trottel schossen einen Federball auf das Vordach von diesem Anlager da oben, zum Glück haben wir noch einen zweiten, mit dem ich da heute noch. Und irgendwie war es langweilig, naja, wir dann so, ging vor den Eingang vom Knast, der ist da unten. Da sitzt jetzt ein Pförtner da drin und wir machen davor so wieder unser Band und irgendwelche Leute von uns gehen dann immer in die Sprechanlagen und sagen, hallo, wollen Sie nicht mitspielen und sowas. Und im Knast holen Sie noch zwei weitere von den Justizwachtmeistern zusammen und die stehen dann alle drei an der Fensterscheibe und gucken uns so gelangweilt zu. haben aber keine Lust mitzuspielen und fragen ihrerseits immer nach der versteckten Kamera oder sowas.
Sie
hätten
nicht aufhören, nur
über
die Polizei.
Da haben sie gesagt, ja, und waren konzerniert, dass wir uns total darüber gefreut haben. Jetzt waren sie endlich. Aber es kam keine Polizei. Daraufhin gingen wir vor den Eingang des Landgerichts. Das liegt jetzt etwas direkter an der Ostanlage, der Hauptstraße da, ist gut beleuchtet und spielten da auch noch mal eine Runde. Nun kommt da wieder eine Streife vorbei. Und biegt in die Gutfleischstraße an. Das Ereignis ist hier auch vermerkt. Das ist jetzt um 2.45 Uhr. Sie hatten zunächst im Bereich des Amtsgerichts, bla bla bla, Staatsanwaltschaft. Als wir wieder die Gutfleischstraße einbogen, bemerkten wir wieder die drei Personen, die zuvor vor dem Eingang des Landgerichts gespielt hatten. Als wir die Höhe der Personen waren, bemerkten wir die und die. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Dokument, umgehend über Funk an die Einsatzzentrale, dass sich offensichtlich bla bla zusammen mit zwei weiteren Personen in der Gutfleischstraße befinden und diese in Richtung Ringallee unterwegs sei. Das kann gut sein. Das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo wir dann aufgehört hatten, an dem dritten Punkt, denn dieses Polizeiauto blieb da wieder nur stehen und machte die gleiche Nummer. Telefonier, wegfahren. Wir so, das Scheißnacht. Aber wir waren halt doof. Wir hätten uns eigentlich freuen können die ganze Zeit, aber wir wussten das ja nicht. Stattdessen, wir kommen nachher gleich auf diese Dinge wieder zurück, stattdessen machten wir Folgendes, wir fuhren zu den Containern. Also wir gingen wieder zurück in den Park, wo die ja wieder nicht folgen konnten und fuhren zu Containern. Die Polizei dabei suchte uns wieder, um uns weiter kontrollieren zu können, aber an Containern haben sie nicht gesucht.
Nicht an den richtigen.
Nicht, oder nicht an den richtigen. Achso, ja, im Bussektor. Aber da wussten wir auch schon, was wir dann. Denn sie fangen uns wieder ein, als wir von den Containern, wo wir so ein bisschen ausweichen und noch an einer Tanke was versuchten zu erstehen, was da nicht gab, kamen wir wieder auf diesen Fahrradweg zurück, wo wir auch hingefahren sind. Und kurz danach ist eine Aktenlage, fängt uns die Polizei wieder ein. Es ist jetzt schon nach drei, deutlich nach drei. Jetzt beleidigt uns die Polizei. Muss mitgekriegt haben, eigentlich, wie wir in Buseck, das ist ein Ort vor Reiskirchen, und zwischen Gießen und Sasen, ungefähr in der Mitte, die berühmten Container der Firma Schwarzfrucht, so gigantische Südfrüchte-Container steigen, da was rauszuholen versuchen, aber diese Nacht ist insgesamt scheiße. Also wieder aus unserer Sicht. Das Federballspielen war eigentlich scheiße und wir haben das Zeugs nicht gekriegt an der Tanke. Container war auch eher total kacke, wir hatten relativ wenig Sachen so dabei und fuhren jetzt wieder von diesem Container Richtung Reiskirchen. So hintereinander her und waren irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ich meine, so ganz wichtig ist es ja nicht, aber richtig guter Laune schätze ich mal, waren wir da nicht, meine ich mich nicht erinnern zu können. Jetzt fahren wir den Fahrradweg auf Reiskirchen zu, entlang der Bahnlinien, ganz hinten im Hintergrund würde der Ort Reiskirchen liegen, das konnten wir in diesem Moment aber noch nicht sehen, da endet der Fahrradweg dann auf so einer Wohnstraße. Da kommt uns ein Auto entgegen, ein einzelnes Auto. Und es war jetzt ungefähr 4.30 Uhr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber die Polizeiaufzeichnungen sind sehr exakt. Dieses Auto kommt und wir denken schon, ah, vielleicht wird es doch noch was mit unserem Federballspiel, weil was konnte das anderes sein als ein einzelnes Polizeiauto? Ist ja gut. Und es kam und wir fuhren so an die Seite, das ist so, dass man nicht gegen das prallt und wir sahen dann auch, als es direkt neben uns war, man hatte die Scheinwerfer gegen, ah, tatsächlich ein Streifenwagen und fanden das toll, aber der fuhr einfach an uns vorbei. Auf dem Feldweg, mitten in der Nacht. Wir fuhren langsam weiter, guckten so nach hinten und sahen, hinten wendet er. Und kam jetzt wieder von hinten, war auch schon relativ weit weg. Wir jetzt sind jetzt nochmal um so eine kleine Schnecke herum und können jetzt den Ortsrand von Reiskirchen sehen und diese Wohnstraße, es fahren immer weiter. Und ich könnte mir vorstellen, 200 Meter ist es noch bis dahin und 200 Meter hinter uns dieses andere Polizeiauto, kommt von vorne 7 Polizeiwagen. Also nicht, dass wir die erkannt hatten, da als Polizeiwagen war ja weiterhin dunkel, aber es war schon eher wahrscheinlich. Naja, jedenfalls, ich fuhr an zweiter Stelle von unserer kleinen Fahrradschnecke. Und diese Polizeiautos kamen immer näher. Und als der erste Polizeiauto auf der Höhe von dem Fahrradfahrer vor mir war, macht der Polizeiwagenführer die Tür auf und brüllt den Menschen an, Halt stehen bleiben! Der hat aber genug damit zu tun, dieser Tür und dem Auto irgendwie aufzuweichen und fuhr erstmal weiter, woraufhin der Fahrer beschloss, aus seinem Auto zu springen und diesen Fahrradfahrer so ein bisschen James Bond-mäßig zu schlagen. Man beachtet, das Auto fährt noch. Und zwar als nächstes auf mich zu. Was ich jetzt nicht übermäßig cool fand, aber es wäre ja auch, wenn er nicht rausgesprungen wäre, auf mich zugefahren. Also war das schon irgendwie klar. Wir sind alle dahinter wahrscheinlich schon an den Rand gefahren. Nicht, dass ich hinter mir gucken konnte, aber nehme ich mal an. Aber die Tür war jetzt offen und die Tür prallt noch gegen mich. Geht dadurch aber ja zu, wenn das von vorne kommt. Da stehe ich auch, drehe mich so um und sehe dieses Auto und sehe, wie dieses andere Auto von hinten kommt. Dann macht es Wumm. Und dann standen beide. Das war total cool. Ja, mit dem Federbeispiel wurde es nicht so gut.
Das Auto war dann führerlos, oder wie das?
Ja. Nein, nein, der Fahrer ist raus. Also wie schon erzählt, ist es ja eine Möglichkeit, an Akten ranzukommen, irgendwelche Anzeigen zu machen. Ich habe das auch wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr inzwischen auch eingestellt. Weil das sei völlig okay. Das sei keine strafbare Handlung, hat der Staatsanwalt festgestellt. Kann man sich ja mal merken. Na gut, also kurze Zeit später waren aus allen, glaube ich, ich glaube es betraf auch alle, dass allen überall gingen die Türen auf und griffen ein und gleich so mit Pfefferspray gedroht und sonst wie was. Jedenfalls war das Federbeispiel nicht wirklich so richtig sinnvoll. Jedenfalls, wir wurden in verschiedenste Autos gepackt und zur Polizeipräsidium Gießen gefahren, inklusive Bananen und weiß ich, Joghurt, rote Grütze. Und vier Federbeischläger.
Haben Sie auch. Ne?
So, jetzt springe ich wieder zurück auf deren Sicht, was wir dann aus den Akten wissen. Und jetzt muss der gesamte Rahmen, den wir später erfahren haben, deutlich gemacht werden. Die Polizei plant eine gigantische Operation. Bla bla bla, das ist jetzt irgend so ein Text und es sind ganz viele solche Textstellen, die man, aus denen sich dann alles mögliche zusammenhängt. Gegen 1.10 Uhr wurden POK, Polizeioberkommissar Röder, durch den Kommandoführer POK Kohlenberg über Handy mitgeteilt, das findet man auch irgendwo, alle sind angewiesen, nur über Handy zu telefonieren, weil sie wohl damit rechneten, dass abgehört wird. Naja, so ein Bin Laden kann ja schon mal so ein Abhörgerät drüber schicken. Zusammen mit weiteren Personen, die offenbar dessen Projektwerkstatt zuzuordnen waren, im Bereich Gießen gesehen wurden. Es wurde angeordnet, dass beim Antreffen des Werkstatt lediglich die Einsatzzentrale zu benachrichtigen sei und keine eigenständigen Maßnahmen getroffen werden sollten. Diese Anweisung hatte POK Kohlenberg zuvor vom PVD erhalten. PVD ist der Polizeichef vom Dienst. In diesem Fall war das mal nicht der Herr Voss, den wir schon kennen, sondern der Herr Schust, der taucht auch. Dann kommt diese Beschreibung und sonst wie was. Und dann in mehreren Vermerken kriegt man das auch ganz klar mit, dass die Leute Anweisung hatten, keinen Kontakt mit uns aufzunehmen, sondern immer nur der Einsatzzentrale alles zu melden. Wobei dieser Hinweis natürlich mal wichtig ist. Die Einsatzzentrale weiß immer über alles Bescheid. Außerdem erfuhren wir dann endlich offiziell, irgendwann mal aus der Akte, diese Sache, dass die Sowieso, da sind jetzt noch andere dazu machen. Gegen 1 Uhr wurde durch PK Kaiser fernmündlich über ein Gespräch mit dem PVD Schust informiert. Innerhalb dieses Gesprächs war, dass die oben genannte Personengruppe von operativen Zivilkräften aufgenommen und observiert wird. Ein Herantreten an die Personengruppe sollte nicht geschehen. Alle Maßnahmen, welche sich auf die Personengruppe beziehen, sollten vorher mit der Einsatzzentrale Gießen abgesprochen werden. Auch hier unten taucht in dem Vermerk von jemand anders auf, die vorgenannten Personen beim Antreffen nicht zu kontrollieren, sondern lediglich die Feststellung direkt an die Einsatzzentrale weiterzuleiten. Diese Anweisung sei unmittelbar von der Einsatzzentrale gekommen. Die wird auch tatsächlich über alles informiert, was dort vorgeht. Minutiös wird die Federballgruppe überwacht. Wenn man noch verschiedenste andere Akten, ich werde jetzt nicht den ganzen Berg hier draufpacken, ist es eine riesige Operation, beteiligt daran sind alle, also ganz normale Polizeibeamte aller mittelhessischen Polizeistationen, alle operativen Einheiten, also Zivilpolizeieinheiten der mittelhessischen Städte, die zu den Polizeipräsidien kommen, die Bereitschaftspolizei Mülheim in der Nähe von Frankfurt und das schon erwähnte mobile Einsatzkommando, diese Hightech-Observationsgeschichte. Ziel,
wie viele sind das insgesamt?
Das ist völlig unbekannt. Also allein die in Streifenwagen sitzenden, uniformierten Leute, das müssen ja mindestens 8 Streifenwagen gewesen sein mit jeweils 2-3 Leuten, die uns da festgenommen haben. Da war das mobile Einsatzkommando ja nicht beteiligt, die operativen Einheiten waren nicht beteiligt. Und ob es noch weitere gegeben hat, weiß niemand. Also die Zahl ist vollkommen unbekannt. Ziel ist, diese selbst heraufbeschworene Situation mit dem Haftantritt und der Erwartung, wir würden was ordentlich kaputt machen, dafür zu nutzen, uns endlich in Flagranti zu erwischen, uns endlich weghauen zu können. Endlich. Seit Jahren träumen die davon. Und stellen deshalb diese riesige Falle, wo sie sagen, sie verhindern eine Straftat diesmal nicht, sondern verhalten sich genau so, dass sie motiviert wird. Sie tun total dusselig und fahren immer weg. Wir aber spielen Federball, wissen das nicht und ärgern uns darüber. Hätten wir es gewusst, hätte man sagen können, hey, die fahren wieder weg, weil sie wollen, dass wir jetzt was machen. Also was man sich alles für Späßchen dann hätte ausdenken können. Nun denke ich mir den weiteren Verlauf so, das muss ja für die eine Katastrophe gewesen sein. Man stelle sich vor, also bla bla, die verfolgen das alles, ah super, und dann verlieren sie uns und dann sehen sie uns am Landgericht wieder und dann, ah, was passiert jetzt? Oh, die Rucksäcke. Und dann greifen die da rein und jetzt kommen die Sprühdosen bestimmt oder was auch immer und dann und wieder Federballschläger raus. Das muss ein schwerer Moment in der Geschichte der Gießener Polizei gewesen sein.
Aber wenigstens nicht peinlich.
Und wahrscheinlich waren sie immer noch am Verarbeiten von diesem Vorgang, dass da nichts passiert und entscheiden dann aus irgendwelchen Gründen, egal, der Plan läuft trotzdem weiter wie gehabt. Die Einsatzzentrale, das geht aus mehreren Sachen hervor, erteilt den Befehl, festnehmen. Jetzt nehmen uns diese Leute fest, die ja wussten, das soll die ganz große Nummer werden. Und entsprechend haben sie sich auch verhalten. Wenn sie ja nicht gerade so verhalten, als hätten sie da auf Leute getroffen, die Federball gespielt haben.
Das wussten die, glaube ich, auch nicht.
Nun hatten sie uns da also. Und jetzt hatten sie ein gewisses Problem. Warum haben wir die eigentlich festgenommen? Da muss noch was passieren. Und dann gingen sie in Gießen rum oder guckten, was so ist. Und die eine Streife, ne, die das Haus vom Innenminister bewacht hatte, es gab also auch noch Objektschutzstreifen an den interessanten Stellen da in der Nacht, scheucht einen Sprayer auf. Das ist relativ gut dokumentiert in den Polizeiunterlagen. Also die haben sogar die Handschuhe und die Sprühdose und die Folie. Also sehr, sehr offensichtlich, dass bei diesen ganzen Kontrollen nach uns ein Graffiti-Künstler oder Künstlerin, ne Künstler, das wissen wir sogar inzwischen, die DNA jedenfalls, haben die verschiedene, sie haben sich an irgendeinem Punkt nicht mehr für die, also sie haben sich nur noch für die männlichen Wesen dieser Batman-Gruppe interessiert, mit dem sie die DNA analysiert haben. Und dieses Graffiti, wo die den vertrieben haben, benutzen sie jetzt, um das uns anzuhängen. Und zwar werden sie die Behauptung aufstellen am Folgetag, beziehungsweise am selben Tag noch, dass es sich um eine politische Sachbeschädigung handelt. und dass dort die Abkürzung für dieses Seminar am Wochenende, was sie meinten, was kreative Antirepressionstage hieß. Ladies and Gentlemen.
Sie sehen hier die Abkürzung für kreative Antirepressionstage.
Ja, AR-Tage soll das
heißen. AV.
AV.
Das steht
AV
da auch nicht.
Und das ist die Schablone.
Aber man muss ja richtig suchen. Wir also geben kreative Antirepressionstage bei Google ein und das gibt es auch nicht. Also es hat auch kein Seminar an dem Wochenende gegeben, was so genießen hat. Aber ist ja egal. Immerhin haben wir auch mal gegoogelt nach den Einzelkürzeln. Zum Beispiel AV kommt tatsächlich auf den 5000 Seiten der Projektwerkstatt.de zweimal vor. Es handelt sich um zwei Buchrezensionen des Verlags Edition AV. Naja. Jetzt müssen Sie sich daraus also was basteln. Am nächsten Tag kommen alle Leute frei, bis auf ich. Bis auf mir oder bis auf...
Bis auf mich.
Bis auf mich. Nein, die richtige Variante nehmen wir nicht. So, weil Sie wenigstens ja noch diese Nummer mit diesem Haftantritt im Hintergrund. 18.05. habe ich sowieso ja, das ist ja immer noch der Ausgangspunkt, diese normale Haft. Und wir befinden uns 5 Tage davor, da geht ja was. Also ein Antrag auf Unterbindungsgewahrsam bis zum 19.05. sicher, sicher. 18.05. ist ja zwar auch eine andere Haft, aber doppelt hält besser. Kommt jetzt der erste und diesmal gelingt es, Antrag auf 6-tägigen Unterbindungsgewahrsam mit diesen Geschichten. Das ist der Brief des Staatsschutzes Gießen, mit dem ich vor das Gericht geschleift wurde. Antrag auf Unterbindungsgewahrsam. Jetzt stehen hier ein paar lustige Sachen drin, was ich alles so gemacht haben soll. Dazu springe ich erstmal runter, weil das ist erstmal interessant. Hier sind ein paar lustige Bemerkungen drin. Zum Beispiel, um 2.35 Uhr meldete sich ein Zeuge, und das ist jetzt ganz woanders, um die gleiche Zeit wohlgemerkt. 2.35 Uhr, weil zwischen 2 Uhr, wenn man sich vielleicht erinnert, 2.28 Uhr und 2.45 Uhr, das war der Zeitraum, wo wir am Gericht beobachtet wurden von der Polizei. Jetzt 2.35 Uhr liegt ja irgendwie ein bisschen in der Mitte, soll ich jetzt ganz woanders gewesen sein, und zwar bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle. Das ist eine äußerst glaubwürdige, das sieht man schon daran, wie glaubwürdig die ist. Da sind zwei männliche Personen, beide dunkel gekleidet, eine davon mit weißen Kapuzen. Ja, also steht da drin, ich habe das nicht geschrieben. Naja, jedenfalls um 2.35 Uhr soll in der Eingangstür der CDU-Geschäftsstelle ein Loch gebohrt worden sein. Na holla! Gleichzeitig zum Fingerball. Aber das steht da ja nicht drin. Um 2.43 Uhr, das sind 8 Minuten, um 2.43 Uhr wurde durch eine Objektschutzschleife blaue Farbschmierereien an der Grundstücksmauer des Hauses Altenfelsweg 36 festgestellt. Der Bund 42, der Herr Innenminister, 36, also ein paar Mauern weiter. Und um 2.43 Uhr wurden die festgestellt. Das ist der Zeitpunkt, in der Tat, wie aus anderen Polizeiakten hervorgeht, wo dieser Mensch aufgescheucht wird, wegrennt und sie die Schablone aber noch kriegen und die Sprühdose und die Handschuhe, was ein bisschen dumm ist auch von diesen Menschen, die Handschuhe damit hinzuwerfen, aber egal. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Graffitis alle schon gesprüht. Aus späteren Akten sieht man, dass es eine ganze Latte von richtig, richtig vielen Sprühereien ist, in verschiedensten Straßen. Und das alles ist, obwohl ich ja um 2.35 Uhr federbeispielend am Amtsgericht gleichzeitig mit meinem Teleskoparm 1 Kilometer entfernt in der CDU-Geschäftsstelle ein und 8 Minuten später habe ich schon 20 Graffitis wieder 1 Kilometer entfernt. Ja. So, und zwar finden die noch einige andere Sachen total verdächtig. Zum Beispiel bin ich in der Nacht vom 14.05. bla bla bla, irgendwie erfuhr zur Nachtzeit 1 Uhr.
als bereits alle Kneipen und Geschäfte geschlossen sind. Ich sage ja, Gießen ist ein Dorf. Ohne ersichtlichen Grund, außer zur Begehung von Straftaten, fahren nach Gießen.
Ja, ja. Und der Richter? Das Gespräch nun bei dem Richter verlief ungefähr so. Ich komme da halt rein. Nee, ich kann da erstmal nicht rein. Ich werde von den von den Staatsschützern da hingeschleift zum Amtsgericht, zu dem Haftrichter, bla. Irgend so ein Zivilrichter, der früher Bulle war, ne, so alles Zufall. Und der entscheidet dann da drüber. Und erstmal war der Staatsschützer da, ein Staatsschützer alleine mit dem ziemlich lange da drin, dann werde ich reingeführt und der Richter sagt zu mir: Was haben Sie dazu zu sagen? Ich, zu was? Ich stelle hier die Fragen. Der erzählt mir auch wirklich überhaupt nicht, was mir vorgeworfen wird. Worauf ich allerdings sage, ist es egal, was mir vorgeworfen wird. Eigentlich wäre die Polizei immer mein Zeuge, was ich gemacht habe, denn ich bin ja die ganze Zeit observiert worden, sagt der Richter. Nehmen Sie sich nicht so wichtig. Ja, und überraschenderweise fällt er dann halt einen Beschluss, dass ich in den Knast komme. Nee. Und zwar hat er gleich ganz viele rausgefunden, nämlich auch noch am 3.5. hat der Betroffene ein Loch in die Eingangstür der Anwaltskanzlei Bouffier gebohrt. Das war ich jetzt auch, hat er mal kurz festgestellt. Ohne jeden und eine bräunliche, übel riechende Flüssigkeit in den Flur gespürt. Aber so erfährt man dann wenigstens von den Dingen. Am 8.5. habe ich dann die Steine in die Fenster reingeworfen. Naja, dazu muss man ja auch nichts klären, das ist ja sowieso alles logisch. In der Internetseite Projektwerkstatt Saasen, an deren Arbeit der Betroffene maßgeblich beteiligt ist, sind für das Wochenende 13., 14., 5. kreative Antirepressionstage angekündigt, was auch nicht stimmt. Es befinden sich dort Kürze wie AV und AR. Das AV an der Stelle, auf der Seite kann das nicht sein, weil die gibt es ja gar nicht. Und AV, hatte ich schon gesagt, das AR kommt tatsächlich auch auf unserer Internetseite ein paar Mal vor. Und zwar ist das immer Bestandteil der Kürzel von den Geschäftsnummern des Amtsgerichts Gießen. Also das Ding hier zum Beispiel hat eine AR-Nummer. So, und dann kommt der Tag am 14.05. Gegen 2.37 Uhr hat der Betroffene eine Tür der CDU-Geschäftsstelle Spenerweg angebohrt. Er wurde offensichtlich bla. Und anschließend hat der Betroffene gegen 2.45 Uhr im Bereich Alpenfelsweg mit Farbe gespült. Auch wieder diese 8 Minuten dazwischen. So, der Satz. Viel später wird der Satz, nehmen Sie sich nicht so wichtig, noch eine interessante Bedeutung bekommen. Nämlich, wir bekommen eine Akte in die Hand, auf der dieser Antrag der Polizei in dem Zustand drin ist, wie er dem Richter übergeben wurde, und der Richter hat das dann vor sich. In diesem schrieb die Polizei auch noch, am 4.5. gegen 1 Uhr wurde festgestellt, dass 5 Personen diese ganzen Personenanzahlen wechseln im Laufe des Abends immer ein bisschen. Das ist ein bisschen unklar. Aber die haben, was weiß ich, dunkel, haben wohl immer ein bisschen unterschiedlich gezählt. Egal. Dass 5 Personen bla bla in Richtung Gießen fahren. Diese Bemerkung ist ja deshalb ein bisschen interessant, weil woher wissen die das eigentlich? Wenn eine Observation ja nicht stattgefunden hat. Wenn sie stattgefunden hat, dann wären ja vielleicht mal die Observationsergebnisse interessant. Der Richter sagt aber ja, als ich meinte, ich bin observiert worden, nehmen Sie sich nicht so wichtig. Diesen Brief aber bekommt der Richter. Aus diesem Satz hätte er wohl ableiten können, ich bin observiert worden. Aber es wird noch viel besser. Die Polizei sagt ihm, pst, das darf der nicht wissen. Und der Richter ist ein sehr intelligenter Mensch, der nimmt seinen Pulli,
macht hier so eine Klammer daneben und schreibt darüber, nichts sagen.
Unterschiedlich, über einen Anwalt oder auch selber. Man kommt auch manchmal nicht mehr über selber, aber es haben auch Anwälte da in der Mitte gepasst. Aber es geht dann wahrscheinlich immer weiter. Auf jeden Fall ist das natürlich, also ich meine, hier kann man es jetzt nicht so gut erkennen, auch wie auf dem Original, und die Schrift ist ganz eindeutig sein, und wer soll es noch anders hingeschrieben haben. Aber das ist natürlich von dem Punkt interessant, weil es gibt ja in Deutschland einen Rechtsbeugungsparagrafen. Und es gibt auch eine Rechtsprechung, dass wenn ein Richter jemand per Rechtsbeugung in Knast packt oder sowas, ist auch immer Freiheitsberaubung. Das heißt, diese Straftat, der ohne unter 5 Jahren hat, geht eigentlich gar nicht mehr. Und dieser Rechtsbeugungsparagraf ist in Deutschland kaum noch anwendbar, weil die Justiz ja diejenige war, die mit der sogenannten, die zuständig war für die Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus. Und der BGH hat im Bundesgerichtshof in einer seiner ersten Entscheidungen nach 1945, das ist das alte Reichsgericht gewesen, beschlossen, dass Rechtsbeugung nur dann vorkommt, wenn dem Richter nachgewiesen werden kann, dass er genau wusste, dass er alle Rechte bricht. Da ging es natürlich darum, dass sie wussten, wir sind an unserem Job los. Und wenn Richter selber darüber definieren können, wie Recht ausgelegt wird, machen sie natürlich eine Umdeutung dieses Paragraphen. Deshalb ist es nicht besonders einfach mehr gewesen, also es ist ja kein einziger, die Justiz ist das einzige gewesen, was nach dem Nationalsozialismus völlig unangetastet blieb. Also keine einzige Person, man geht allgemein davon aus, dass auch Roland Verreisler nicht belangbar gewesen wäre. Jedenfalls sind alle, die neben ihm gesessen haben, sowas ja auch nie belangt worden. Das liegt halt daran, dass die Justiz in dieser Gesellschaft eine ganz besondere, ich finde besonders perverse Stelle, nämlich Wahrheit definiert. Und dieser Fall hier allerdings ist genau unter dieser Rechtsbeugungsgeschichte ein eindeutig belegter Fall. Ich finde, dass mit diesem hier eindeutig belegt ist, dass er wusste, dass er lügt und auf einer falschen Basis eine Inhaftierung ausspricht. Ja, es gab dann noch ganz viele absurde Geschichten. Ich wurde dann in den Knast gebracht von Gießen, von da aus rüber. Ich habe gemeint, ich will dann sofort die Beschwerde dagegen machen und dann habe ich gesagt, nö, kein Bock und so, können Sie im Knast schreiben, ich habe keinen Stift, keinen Zettel, meinte, hier haben Sie einen, ja gut, das ging bis zur Knasttür gut, dann nehmen Sie einfach den Stift und den Zettel wieder ab und dann hat man wieder keinen mehr und so weiter. War noch ein bisschen lustig, weil ich kam da rein und meinte, unter Bindungsgewahrsam 6 Tage, das kannte keiner, war ja der erste Fall in Hessen und dann standen die da so und dann standen die dicken Staatsschützer da und meinten, doch, der muss hier rein, das ist schon alles so richtig, hat der Richter angewiesen. Und sind die auch so mit kleinen mit Hut und haben gedacht, naja, hat auch ein U vorne und haben dann U-Haft reingetragen. Das ging dann natürlich nicht lange gut, aber ich hatte dann das Glück, dass ich eben das erste Mal mit diesem Rechtsanwalt dann zusammengearbeitet habe, der schon noch am nächsten Tag in diesem Gericht, in diesem Knast auflief. Das war ziemlich gut, sodass ich mir erzählen konnte, was da alles absurd abgelaufen ist. Und natürlich diese ganzen Hintergründe, die wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und der konnte dann immerhin die sofortige Beschwerde einlegen. Ich wurde kurz danach aus dem Knast wieder rausgeholt, weil die festgestellt haben, oh, man darf gar nicht in den Knast. Und dann wurde ich nach Frankfurt gekachelt, in das zentrale Polizeigewahrsam von Frankfurt. Und da saß ich dann ein paar Tage herum. Und dann passierte, also in Gießen waren jetzt die Leute ja alle wieder raus und machten da, glaube ich, verschiedenste Sachen. Da ist irgendwie, glaube ich, ein Flugblatt gemacht worden, verteilt worden, weiß ich was das für Aktionen. Also einzeln kann ich es gar nicht mehr sagen, was während der Zeit ist, was ich nicht ausgewählt habe. Erzählung weiß und was die Tage danach war, als ich auch wieder raus war. Jedenfalls gab es da so rein alle möglichen Aktionen. Und jetzt passierte eine Panne für die Polizei. Der Plan war ja, eben mich da bis zum 18. in Unterbindungsgewahrsam und dann in die normale Haft. Am 17.05. kam der Brief vom Bundesverfassungsgericht, die Haft findet nicht statt. Das war jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen ärgerlich für die. Also, wenn die mal richtig gefreut haben, sich darüber nicht. Und dachten sie sich allerdings natürlich, na egal, wir haben ja noch 2 Tage, die nutzen wir schon noch aus. Der eigentliche Grund war zwar weg und diese sofortige Beschwerde wurde auch gut verschoben und hin und her. Sie dachten sich aus, ich hätte einen Befangenheitsantrag gestellt, den müsste man erstmal behandeln, 2 Tage haben sie dazu gebraucht und so weiter und so fort, bis dann, also hoffend, dass irgendwann dieser 18. kommt und man mich da nicht wieder rauslassen muss. Irgendwann mussten sie mich dann wieder rauslassen, am 18. ich bin dann am 18. freigekommen, vor aber nochmal in die Justizvollzugsanstalt Preunkesheim verlegt worden in Frankfurt, wofür es überhaupt unklar ist, was die Rechtsgrundlage ist. Und am 17. war die Haft schon aufgehoben und Unterbindungsgewahrsam darf man nicht im Knast, aber egal. War nett, war ich noch nie drin in dem Knast und war da ja auch nur 1 Stunde drin. Und dann kam ich wieder raus, dann kam ich noch mal hin und dann in dem Abend, glaube ich, haben wir dann. Achso ja, und am 17.05. erschien ein Artikel in der Frankfurter Rundschau. Und die enthüllten, dass dieses mobile Einsatzkommando auf die Projektwerkstatt angesetzt war. Dadurch kriegten wir das mit. Also ich noch nicht, einen Tag später erst. Aber es war bekannt, ups, um uns herum, Hightech-Polizei. Wie sieht die jetzt aus oder sowas? Und am 18.05. eher durch einen zufälligen Spaziergang, 2 Leute saßen, gar nicht mal richtig hochgefallen. Wir gehen häufiger irgendwie durch andere Ortsteile. Weiß ich auch nicht, warum wir solche Spaziergänge machen, ist auch egal. Und kam dann so ein Auto, was so direkt als wir uns den näherten, vor uns wegfuhr. Und wir sahen, dass da Leute drin sitzen, die auf einen Bildschirm gucken. Und wir fanden das nachts um zwei irgendwie nicht ganz gewöhnlich. Und dachten über dieses Erlebnis so nach und kamen dann zu der jetzt nicht mehr besonders schlauen Erkenntnis, dass die Observationstechnologie so ist, dass sie ihre Kameras und sonst was irgendwo haben. Also es stellte sich dann heraus, in Autos, die einfach parkten in der Nähe der Projektwerkstatt oder wo niemand drin saß. Und dann per Funkstrecken die ganzen Signale auf Wagen, die woanders waren, übertrugen und da waren dann die Leute drin. In kürzester Zeit rannten wir rum, fanden die anderen Monitorwagen, die fuhren dann immer im Kreis vor uns weg, hatten ein völlig definitives Verhalten und verschwanden dann irgendwann. Da war die, und diese Kamerawagen haben wir mit so Plakaten komplett zugeklebt, weil eine Kamera zu sehen war da nicht. Dann am nächsten Tag war der Zauber vorbei. Und dann begannen wir natürlich mit dem, was, das ist jetzt das Ende vom Spiel, weil es ist noch nicht richtig zu Ende. Wie kommt man jetzt an die ganzen Daten ran? Wir wussten ja immer noch nichts. Wir dachten uns immer noch, was ist bitte da an diesem 14.05. eigentlich gelaufen? Haben die alle die falsche Pille eingeworfen oder was ist eigentlich da wie? Weil das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja immer noch nicht. Die haben ja alle möglichen Sachen. DNA-Analysen, also wie die Wahnsinnigen haben die sich da dann abgekämpft. Und jetzt haben wir über zu allen möglichen, und so sind wir in viele Akten angekommen, zu allen möglichen Widerspruch eingelegt, Klagen gemacht, wegen Freiheitsberaubung, wegen diesem und jenem, wegen, ach ja, da sollte ich noch zwei Sachen ergänzen, die ich fast vergessen hätte, die nicht uninteressant sind. Erstens, am 14.05. morgens besucht das Kommando, während wir alle noch eingefahren sind, also das Badminton-Team, SV Sasen, ist noch eingefahren, da besucht es die Kommo, die Projektwerkstatt. Es ist ein bisschen unklar, ob sie vielleicht erwartet haben, dass dort niemand sein wird. Jedenfalls besuchen sie die Projektwerkstatt ohne Durchsuchungsbefehl. Sie machen auch kein Protokoll. Sie ziehen auch nicht die Leute dabei, sie informieren nicht die Wohnungsinhaber. Das wäre ja was Einfaches gewesen, saßen ja alle bei denen im Keller. Nein, sie machen einfach gar nichts, sie rennen da durch. Dummerweise treffen sie aber doch auf Leute, für die sie sich gar nicht groß interessieren, nehmen in der Projektwerkstatt Kalender und Adressenlisten mit, also so Taschenkalender, was ja auch ein bisschen komisch ist, und ziehen wieder von dann. Und ein weiterer Punkt, der eigentlich noch wichtig ist, ist, man kennt das schon mit diesen komischen Pressemitteilungen, ne? Also die Polizei gibt auch am Folgetag wieder eine Pressemitteilung raus, die so heißt, in der Nacht zum Sonntag, den 14.05.2006, kam es vor 3 Uhr zu mehr als 20 Farbschmierereien, also da steht die Zahl drin. 20! 1 Kilometer entfernt in 8 Minuten. Im Bereich Altenfelsweg, hier kommen die ganzen Straßen, bla 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 bla, ein Loch wurde gebohrt und sowas, wieder eine Pressemitteilung der üblichen Art, was eigentlich dann allerdings auch deutlich halt wieder falsche Verdächtigung, üble Nachrede, alle diese Straftaten erfüllt. Das Interessante ist daran, ist aber was ganz anderes. Das ist 4 Stunden später als die üblichen Polizeipresseinfos der Polizei. Und irgendein Redakteur der Gießener Allgemeine geht auf die Spur und findet heraus, das Ding ist vom Schreibtisch des Innenministeriums aus geschickt worden. Das ist nicht ganz uninteressant, weil ja ohnehin, wer kann eigentlich diese Konstellation, MBK, Bereitschaftspolizei, alle OPDs und so etwas, wer kann sowas eigentlich anordnen, dass eine solche Nummer da abgezogen wird? Das kann doch nicht die regionale Gießener Polizeipräsidium machen, meine Behauptung. Ich habe keinen Nachweis dafür, aber es spricht schon einiges dafür darauf hin, hier ist der Innenminister höchstpersönlich am Start. So, jetzt machen wir ganz viele Klagen gegen die Hausdurchsuchung, gegen die DNA-Analyse, gegen blablabla bla bla Beschwerden ohne Ende und das läuft alles noch und da gehe ich gar nicht mehr lang drauf ein, es kommen jetzt nur noch so ein paar ganz abschließende Folien dazu. Alle möglichen Gerichte jetzt wehren immer ab, ach was, hat gestimmt, die haben das wirklich gemacht, immer wieder Amtsgericht Gießen in der ersten Instanz wird abgewiesen, ich habe das gleich abgeschnippelt, da steht dann oben die Beschwerde wegen DNA-Analyse, die Beschwerde, weil Klamotten geklaut, die Beschwerde, weil blablabla bla bla. Und dann immer die Beschuldigten sind der gemeinschaftlich begangenen Sachbeschädigung verdächtig. Aber es wird noch interessanter. Frau Kaufmann, Richterin am Amtsgericht, die ist besonders gut, immer wieder am Start. Sie sollen aufgrund gemeinschaftlichen Tatplans im Altenfelsweg und in der Weserstraße Grundstücksmauern und so weiter besprüht haben. Noch was Neues, die Weserstraße ist wieder auf der anderen Seite der Stadt. Und es wird immer interessanter, nur die Weserstraße hat etwas Interessantes. Da ist, das ist der Abknick an der Nordanlage 37. Da ist die Anwaltskanzlei von Herrn Bouffier. Und deshalb taucht die Weserstraße hier auf.
völlig frei erfunden, aus einem Polizeiakten, kein einziges Graffiti da in dem Bereich Weserstraße in der Nacht hervor. Aber das klingt halt viel schöner, weil wenn Alpenfelsweg und Weserstraße, dann muss es ja gegen Bouffier gerichtet sein und dann ist es eine politische Strafe. Also wird das erfunden und ab diesem Stelle taucht die Weserstraße immer wieder auf. Und immer wieder, die Beschwerden werden abgewiesen. Das Landgericht, dann geht das Etagen höher, man kann sich dann wieder beschweren. Und es geht immer wieder ein paar Etagen höher. Und das einzig Interessante war dann noch, also die Lage der Dinge ist momentan bei einer der Hausdurchsuchungswidersprüche in der zweiten Instanz oder sonst wie was, wir jedes Mal wieder Akteneinsicht, das ist ja nur der Sinn, wir haben wirklich unendlich viele Akten durchgeführt und alle waren total scheiße, weil die fingen immer erst am 15. oder so an und so bei dem 10. Mal oder sowas war dann endlich die Akte dabei. Immer noch nicht die vom MEK, die haben wir bis heute nicht, aber die mit diesen Vermerken, wo ja deutlich drin steht, dass er über Observationen gegeben hat und dass alles erfunden ist und so weiter, dass die Einsatzzentrale immer Bescheid wusste und dass sie trotzdem die Festnahme hat. Und in diesem Moment wissen die natürlich, wir haben diese Akte. Und jetzt friert alles ein. Das ist der jetzige Stand. Es geht nichts weiter von den Verfahren. Weil jetzt wird es natürlich problematisch. Da haben eine riesige Zahl von Richtern und Richterinnen, die das alles kennen, jetzt auch noch zu gesagt, war alles in Ordnung. Die sind alle fett mit drin. Die können die ganze Behörde austauschen. Das höchstrangigste Verfahren ist die Freiheitsberaubung gegen, oder beziehungsweise die Innengewahrsamnahme gegen mich, die mehrtägige, weil bei Haft kann man 3 Instanzen gehen, bei allen Sachen nur, anderen Sachen nur 2. Das ist halt so rechtlich so festgelegt bei Freiheitsberaubung. Das ist bereits vom Oberlandesgericht, 3. Instanz, also Landgericht hat das bereits bestätigt. Und das hier ist jetzt die Stellungnahme der Polizei, nachdem mir klar war, wir haben die Akten. Wir wissen das jetzt, wir können das jetzt nachweisen. Jetzt ändert sich die Lage und in dieser Stellungnahme der Polizei gibt sie jetzt plötzlich, am 14.05. wurde durch einen den Antragsteller observierendes mobiles Einsatzkommando festgestellt, dass. Plötzlich gibt sie das ganz nebenbei zu, weil es klar war, man kann nicht mehr dicht halten, aber natürlich jetzt die eine Lüge räumt man ein und packt gleich die nächste auf und dann kommen sie mit diesen komischen diversen Eimern und sonst wie was, die wir so dabei hatten, dass das ja alles verdächtig machte und so weiter und so fort. Aber da steht es eindeutig drin. Es gab noch einen zweiten Versuch vom Landgericht, die haben eine Sache, wir haben in einer Sache schon gewonnen, aber auch das ist meines Erachtens nur ein Trick. Das Landgericht hat mal versucht zu sagen, ja, in der und der Beschwerde, da wird der Beschluss aufgehoben. Ich glaube, es ging um meine Klamotten, die sie mir weggenommen haben. Da wurde es aufgehoben, meine Hose kriege ich jetzt also wieder. Und dann kommt hier der Tatverdacht gegen die Beschuldigten, bla bla bla, Weserstraße ist nochmal drin, ist nicht mehr gegeben. Ich habe denen sofort eine Anhörungsrüge geschrieben. Ich hätte das nicht mehr, das akzeptiere ich überhaupt nicht, sie haben mir überhaupt nicht zugehört. Meine Behauptung ist, es hat denen auch nie gegeben, die wussten immer alles. Und seitdem diese kleine Nummer da war, ist auch nichts mehr weiter passiert. Und das ist auch jetzt der Stand der Dinge. Niemand weiß, was eigentlich ganz genau in diesem Falle weitergeht. Der Fall ist nach wie vor völlig unveröffentlicht. Wir haben uns selbst in der Projektwerkstatt zum Beispiel mit einem FR-Redakteur aus der Hauptredaktion getroffen, der sich die Akten angeguckt hat oder so etwas. Die haben alle, veröffentlichen alle nichts. Es ist uns nicht genau klar, warum niemand irgendetwas macht. Dieser Fall ist also weiterhin weitgehend unveröffentlicht. Diese Akten hier raufzulegen, ist alles illegal. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass sie daraus ein großes Ding machen. Weil die versuchen das nur noch irgendwie zu töten, das Verfahren. Aber ich finde, diesen Fall, der ist zwar nicht so der, dem fehlt so die ganz spektakulären Turboklopper oder so etwas, jedenfalls in der jetzigen Auseinandersetzung, aber ich finde den Fall deshalb interessant, weil der unheimlich komplex ist und hier eine unheimlich große Zahl von Polizisten, hochrangigste Polizisten, Minister, Richter und so weiter, Staatsanwälte, gnadenlos lügen, sich gegenseitig decken, das in klarsten Form machen und es äußerst schwierig ist, sowas wie die Justiz angreifen, weil es sind halt die Halbgötter in Schwarz, die richten über sich selber. Es gibt keine andere Möglichkeit, als gegen Richter anzugehen, als wieder über Richter, was ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen ist. Und deswegen finde ich diesen Vorgang halt mit so eigentlich das Interessanteste. Außerdem, er ist noch offen und wie der eigentlich ausgeht, ist bis jetzt völlig unklar.